Ich freue mich, dass ich wieder mal bei euch sein darf und habe Grüße aus der Gemeinde Zwickau-Planitz mitgebracht. Jo. Für diesen Sonntag eine Botschaft, mehr ein Bericht von dem damaligen Geschehen in Jerusalem. Der Evangelist Johannes schreibt in seinem Kapitel 12, Verse 12 bis 19. Am nächsten Tag hörte die große Menge, die zum Passafest gekommen war, Jesus sei auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmenzweige, zogen ihm entgegen vor die Stadt und riefen laut: Gepriesen sei Gott, Hosianna dem, der an seinem Auftrag kommt. Hosianna dem König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, so wie es schon in den Heiligen Schriften heißt: Fürchte dich nicht, du Zionstadt, sieh, dein König kommt, er reitet auf einem jungen Esel. Damals verstanden seine Jünger dies alles noch nicht. Aber als Jesus in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war, wurde ihnen bewusst, dass dieses Schriftwort sich auf ihn bezog und dass die Volksmenge ihn dementsprechend empfangen hatte. Als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und von dem Tod auferweckt hatte, waren viele dabei gewesen und sie hatten es als Zeugen weitererzählt. Aus diesem Grund kam ihm jetzt eine so große Menschenmenge entgegen. Sie alle hatten von dem Wunder gehört, das er vollbracht hatte. Die Pharisäer aber sagten zueinander: Da seht ihr doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Ich könnte schon eine Stunde lang über diesen letzten Satz predigen. Alle Welt läuft ihm nach. Ist das nicht eine Sehnsucht? Das würden wir heute gerne hören. Aber zurück zum Text. Ein begeisterter Empfang für einen vermeintlichen König. Im Rheinland werden viele Schützenfeste gehalten. Die ganze Stadt wird da geschmückt mit Blumen und Wimpeln in den Straßen, wo der Schützenkönig dann mit seinem Gefolge auf Pferden entlang reitet. Die Gehwege sind gestopft voll von Menschen, die ihm zujubeln und manchmal sogar Blumensträuße ihm zuwerfen. Jedes Jahr ist es wieder interessant, wer wohl der Schützenkönig sein wird und diesen Triumphzug anführt. Zu dem größten Schützenfest in Neuss bei Düsseldorf, da kommen da jährlich bis zu 1 Million Menschen aus aller Welt zusammen, um dieses Ereignis zu feiern. Selbst wir, die damals dorthin gezogenen, waren begeistert von diesem Ereignis. 4 Tage lang feierte man das. Und dann waren die Menschen auf der Straße, die hatten alle frei. Und dann wurde gejubelt und gejauchzt über den, der sich nun erkoren hat als Schützenkönig. Ein wunderbares Treiben, die Begeisterung riss alle mit. Ich kann mir vorstellen, dass es so ähnlich wohl in Jerusalem gewesen ist, als Jesus damals kurz vor dem großen Passafest in die Hauptstadt einzog, um mit seinen Jüngern dort in Jerusalem das Passafest zu feiern. Bereits 1 Woche vor diesem Fest waren die Bürger schon alle da, die Stadt war brechend voll. Und die Römer hatten als Besatzungsmacht alle Hände voll zu tun, um Ordnung zu wahren. Denn da gab es ja auch eine Menge Aufwiegler und Freiheitskämpfer. Und so war dann erst recht noch ein großer Aufstand und Aufregung, als die Leute hörten, dass auch dieser gewisse Jesus von Nazareth kommen wird. Seine Jünger suchten bereits nach einem geeigneten Reittier. Alles war auf den Beinen und ging hinaus auf die Straße, um diesen vermeintlichen König von Israel, diesen lang ersehnten Retter, zu begrüßen. Sie winkten mit Palmenzweigen und legten sogar Mäntel auf die staubigen Straßen. als Zeichen der Ehrerbietung dieses großen Wundertäters, der erst kürzlich einen vom Tod wieder erweckt hat zum Leben. Jesus hat in dem Dorf Bethanien nebenan seinen guten Freund Lazarus aus dem Grab herausgerufen und ihn wieder unter die Lebenden gestellt. Was war das für ein Wunder? Aber was für eine Vollmacht steckt wohl dahinter? Könnte der uns jetzt nicht auch helfen? Da kommt also jetzt einer zu uns, der sogar die Macht hat über den Tod. Sollte der nun nicht auch uns befreien von all dem Besatzer? Dieser Empfang hatte schon nationalistische Züge angenommen. König von Israel, rief man ihm zu. Und im Hebräisch sogar dieses Hosianna. Hilf uns, rette uns. Das konnte doch ganz gut als Bitte um Befreiung verstanden werden. Aber dieser Ruf stammte aus dem Psalm 118, wo Gott für einen militärischen Sieg gedankt wird. Und an dieser Stelle ist auch schon von Zweigen in den Händen der Menschen die Rede. Diese Gesten wurden ja eigentlich nur dem siegreichen Feldherrn zuteil, der von den Schlachten wieder zurückkam. Aber nun seht, was ist das denn wieder? Da kommt dieser Jesus und reitet auf einem Eselsfohlen. Der kommt nicht auf einem Schlachtross daher, wie ein Sieger, sondern auf einen Eselsfohlen. Die älteren Leute von damals mögen sich vielleicht noch an die Worte des Propheten Zacharja erinnert haben, der einmal über dieses Kommen des Messias, des Retters, etwas ausgesagt hat, auch auf einen Eselsfohlen reitend. Doch die Jüngeren, die verstanden das alles nicht. Warum schlägt Jesus nun diesen Weg ein? Wurde er nicht feierlich begrüßt als der König, als der Messias, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel? Und da setzt meine Botschaft ein. Jesu Weg ist der Umweg. Und das müssen wir begreifen. Jesu Weg ist der Umweg, ein Weg ohne Macht zum Königtum. Und es ist ein Weg über das Kreuz zur Herrlichkeit. Jesus ist in der Menge des Volkes interessant geworden. Und das Fest, was man gerade feiert, erinnert ja auch an die Befreiung von der Sklavenherrschaft damals in Ägypten. Darum weckt es auch wieder so den Mut, jetzt passiert etwas, diese messianische Hoffnung. Man hatte ja damals für den Messias auch einen Geheimnamen, der Kommende, der da kommt. Ganz leicht konnte nun Jesus in diesen Sog solcher Erwartungen mit hineingeraten. Denn dieser Macht Roms damals, der Besatzungsmacht, war doch wohl auch nur wieder mit Macht zu begegnen. Das sind doch meistens die Gedanken. Und auch den vielen Rechtlosen konnte man doch eigentlich nur helfen, indem man endlich dieses messianische Reich aufbaut, das Reich der Gerechtigkeit. Ja, die ganze Erde müsste einfach umgestaltet werden in ein Paradies. So waren die Gedanken der Menschen damals. Aber das sind doch nicht nur die Gedanken der Menschen von damals. Es sind auch unsere Gedanken. Wir kennen diese Ausdrücke bestimmt auch. Aber dazu gehört eben Macht, Vollmacht. Und wer hat die? Wer ist denn da in der Lage, das Ruder herumzureißen und wieder klar Schiff zu machen in dieser Welt? Nun, Jesus lässt sich zunächst diesen Königsjubel gefallen. In diesem Ruf Hosianna verbirgt sich ja auch der Sinn seines eigenen Namens. Jesus. Jesus ist damit enthalten. Er soll und will ja auch der Helfer, der Retter sein. Jesus tut also hier etwas, womit er diese Messias-Hoffnung noch mit anstichelt. Er spürt das damit an, indem er so auch in diese Stadt, in diese Hauptstadt Jerusalem einreitet. Aber dadurch durchläuft er eine ganz scharfe Kurve. Nicht alle finden seinen Einzug in diese Hauptstadt auch toll. Jesus nimmt also einen jungen Esel, auf den er selbst reitet, und das ist eine Zeichenhandlung wieder für alle die, die in der Geistesbewegung damals, in der Glaubenstradition von Israel zu Hause sind. Denn manche Propheten haben ja schon davon gesprochen, dass der Retter so kommen wird. Ja, er ist ein König, aber ein Friedenskönig. Ein sanftmütiger, ein gerechter Helfer, der nicht auf dem Schlachtross seine Macht präsentiert, der nicht mit großen Manövern und Prachtparaden seine angebliche Vollmacht aufzeigt und seine Stärke präsentiert. Nein, Jesus geht einen Umweg. Er wird auch ohne Macht zum Königtum gelangen. Es stimmt, er wird wirklich sein Volk regieren. Aber niemals so, wie die Menschen es erwartet haben. Anders, als die Menschen es erwarten. Jesu Königtum besteht eben nicht darin, dass er im Bereich des Staates Veränderungen anstellt, einen ganz neuen politischen Stil da entwickelt, neue Strukturen, wie wir es ja immer wieder machen. Jesu Königreich ist nicht ein neues Regime, sondern wenn er in sein Reich kommt, wird es gerade alles Staatliche auflösen. Das wagt auch heute keiner mehr zu sagen. Wenn Jesus in seinem Reich unter uns auftaucht, wird er alles Staatliche auflösen. Aber zum Statthalter Pilatus hatte Jesus dann später bei seinem Verhör gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Da waren alle ganz schön platt. Und für dieses kommende Reich demonstrierte Jesus hier schon einmal vor. Er ritt also nicht als der stolze Herr, der eine Schlacht gewonnen hat, in diese Hauptstadt ein, auf einen Ross, sondern er ritt das friedliche und ganz bescheidene Lasttier. Nicht auf dem Weg mit militärischer Gewalt, sondern auf dem Weg des geduldigen Lastentragens. Damit richtet Jesus sein Weltreich auf. Nicht auf dem schnellsten Weg, sondern auf einem langsamen Weg. Im Eselsgalopp, im Eselstrab und vielleicht auch mit Eselsgeduld. Und so demonstrieren doch auch seine Nachfolger bis heute. Nicht in dem schnellen Galopp, sondern in einem langsamen Trab, Schritt für Schritt nach ihm, dem Nachfolger, immer wieder auf den Fersen. Das sind die Menschen, die das Reich des Königs bezeugen. Und dieses Reich bedeutet nach seiner Auferstehung von den Toten nun auch eine ganz andere Grundlage. Wir haben eine andere Grundlage. Und so ist Jesu Weg ein Umweg ohne Macht zum Königtum. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil es in dieser Welt niemals so gedacht wird. Aber lasst uns deshalb noch einen zweiten interessanten Punkt mit betrachten. Jesu Weg ist ein Umweg über das Kreuz zur Herrlichkeit. Das Volk war ja schon in einem Erwartungsrausch, auch durch das, was kurz zuvor geschehen ist. Wir haben davon gehört und ich hatte es schon erwähnt. Jesus hatte den verstorbenen Freund Lazarus vom Tod auferweckt. Und das Volk rühmte diese Tat. Und so erwartete man doch auch einen ganz anderen Mann jetzt, der vom Ölberg her kommt und alles in Ordnung bringt und uns von der Macht dieser Besatzer befreien wird. Mit ihm, dem Friedenskönig, soll ein neues Zeitalter entstehen. Es soll beginnen, Zeitenwende. Ja, mit Jesus. Die Juden haben also damit Jesu Anspruch auf diese Königsherrschaft sofort verstanden. Das war nach ihrem Sinn. So war er ihr Mann. Und darum kam er auch sofort aus ihren Herzen heraus, dieses Gelobt sei, der da kommt. Gelobt sei dieser König. Doch die Art seines Königstums, die haben sie gar nicht begriffen. Dass er nun so langsam und ohne Gewalt ans Ziel kommen will, das ginge nicht so richtig ins Gehirn rein. Darum kam dann auch diese furchtbare Enttäuschung gleich hinterher. In Jerusalem wird wie so oft auch heute bei uns mit einem gewaltigen Einbruch von Gottes Wunderwirken gerechnet. Ja, da muss etwas kommen wie ein Blitz und alles muss sich ändern. Dass er eben durch einen Machtmenschen, Gott, durch diesen Menschen etwas umreißt, herumreißt und wieder neu gestaltet. Doch Jesus selbst hat einen ganz anderen Blick für das, was Gott der Vater von ihm will. Er hat sich schon auf seinen Tod gefasst gemacht. Die Menschen, die ihm in ihrem Messias-Wahn dann zujubeln und die Wende schon für gekommen halten, die haben dann später erst begriffen, was das heißt, dass ein Weizenkorn erst in die Erde hinein muss, um dann neue Frucht zu bringen. Denn es gibt für Jesus keinen anderen Weg zur Herrlichkeit, um geehrt zu werden, um erhöht zu werden, zu seiner Macht und Größe als über das Kreuz. Das muss man heute mal jemandem erzählen. Du wirst erst König, wenn du stirbst. Es ist nicht zu verstehen. Aber wenn wir es versuchen, auch hier eine Erklärung dazu zu finden, wie es zu diesem begeisterten Empfang eines vermeintlichen Königs kam, dann wird uns bestimmt auch die andere Frage mit beantwortet, wie kann es denn später zu dem erschütternden Wechselruf von Hosianna zum Kreuzige ihn kommen? Das Volk ist einem Missverständnis aufgefallen. Man feierte Jesus wegen seiner Zeichen und Wunder. Sie haben sich eben alle auf seine sensationellen Äußerungen von ihm fixiert. Sensation, auch das ist etwas, was in unserem Blickrichtung liegt. Da muss da was passieren, da muss etwas geschehen. Und da schauen die Menschen hin. Anstatt sich vertrauensvoll auf diese Person zu halten und zu binden, die da kommt in einem Friedensgruß, friedlich, still, als Helfer, als der, der hineinkommt in alle Sorgen, in alles Leid, der mittragen will. Jesus selbst nehmen die Menschen auf diese Weise gar nicht wahr. Und somit auch nicht Gott, den Vater, der ihm eben beauftragt hat, so in diese Welt hineinzukommen. Darum müssen sie sich dann auch enttäuscht fühlen, völlig betrogen und verraten. Nun, ich denke, wir kennen das heute auch. Diese Einsicht in solche enttäuschte Erwartungen, die verwandelt unsere Begeisterung dann ganz schnell in Hass, in bitteren Hass. Hier wird aus diesem Hosianna-Ruf dieser Kreuzigungsschrei. Wir lassen uns von dem doch nicht regieren. Weg mit ihm, kreuzige ihn. Und da kommt unsere natürlich menschliche Art wieder zum Vorschein. Wir können uns da auch so schnell und leicht für etwas begeistern, aber dann auch wieder ganz stark enttäuscht in Hass verlieren. Dieses Wechselgefühl haben wir in unserer Zeit ja auch so oft. Aber zurück zu dieser Volksmenge um Jesus. Wir dürfen da nicht vergessen, dass der, den sie hier zujubeln, den sie als König feiern, wirklich auch Lobpreis verdient hat. Denn wenn man zurückschaut, was hat er alles getan? Ja, er hat Wunder getan. Er hat aber Menschen geliebt, die am Rande standen. Er hat sich für Menschen in den Dienst gestellt, in die sonst überhaupt nie beachtet wurden. Gerade weil er nicht diesen Erwartungen unserer menschlichen Sicht und Begierde gebeugt hat, sondern sich allein auf den Auftrag seines Vaters einstellte, allein deshalb übertrifft er alle unsere menschlichen Erwartungen. Jesus fügt sich ja nie unseren Erwartungen, um sie dann vielleicht zu übertreffen. Nein, seine Art im Reden und im Handeln ist immer abgestimmt mit dem, was Gott der Vater will. Er war in Beziehung zu seinem Vater so eng, dass er schon wusste, was er tun soll und diesen Weg auch in Gehorsam ging. Und da war das dabei. Du darfst einziehen als König in die Hauptstadt. Aber wirst am Kreuz sterben, wirst dein Leben aufgeben für die Menschen, die ich liebe. So der Gedanke des Vaters, so der Gedanke von Gott. Eingehen auf das, was Gott der Vater will, das ist Jesus, das ist Jesu Leben. Deshalb können wir auch hier zu Recht gesagt werden, wie es einmal Walter Kröttke formuliert hatte: Immer wo Christen Jesus Christus so bekennen, dass er in einen bestimmten gesellschaftlichen, politischen oder menschlichen Verhältnis hineinpasst, geschieht eine Verleugnung von Jesus Christus. Müsste man mehrmals sagen, diesen Satz, aber man muss den so verstehen und ernsthaft überdenken. Nicht nur die Kirche im Sozialismus hat Jesus seinen Platz zugewiesen, sondern auch heute wieder Menschen, die ihn hinausbalancieren aus allen Bereichen unserer menschlichen Art und Weise. Was macht man mit der Ethik heute? Ist überhaupt, was Ethik ist? Früher hieß das mal, wie lebt man als Christ? Heute heißt es nur noch, wie lebt man? Und die Bibel des Ethikrates, die gesamte Bibel des Ethikrates ist dünner als mein Neues Testament. Man hat so viel rausgestrichen. Es fehlen die besten Seiten und Worte von unserem Gott und Vater. Jesus Christus wird hineingepasst in unser menschliches Dasein. Und die Erwartungen, die man dann hat von ihm, werden ganz bestimmt einmal enttäuscht. So ist er nicht. Ich möchte deshalb hier noch auf einen Satz aufmerksam machen, der wir auch unseren irrigen Erwartungen heute entgegenwirken kann. Denn im Vers 15 heißt es hier: Siehe, dein König kommt. Denn dieses Dein, das ist nicht abstrakt, sondern eben ganz konkret auf dich gerichtet. Dein König kommt. Dein Herr, der allein letzte Autorität über dich und über dein Leben beanspruchen darf. Er darf es. Und mit der gesamten Gemeinde Jesu in dieser Welt möchte ich mich schon heute ganz ernsthaft fragen, will ich das überhaupt? Und so müsste sich jeder fragen, will ich überhaupt einen solchen König haben? Bin ich bereit, mich auch fallen zu lassen, statt ihn fallen zu lassen, wenn es ernst wird, um mich dann auch ganz ihm anzuvertrauen, bis aufs Letzte. Ich musste stocken, als wir das Lied sangen, was du auch nimmst und gibst. Herr, trotzdem Lob, ich lob dich. Wie ernst und von Herzen können wir das singen? Was du auch nimmst, alles, was du nimmst, ich lobe dich trotzdem. Will ich das überhaupt, dass so einer die Regie über mein Leben übernimmt? Kann ich gerade in unserer autoritätsvergessenen Zeit diesem Jesus Christus eine solche Macht über mein Leben einräumen? Und dann heißt es ja noch, dein König kommt. Ich muss nicht erst auf dem Weg mich machen, um dann irgendwo hinter sieben Bergen und Wäldern nach ihm zu suchen, um dann um eine Audienz zu bitten. Nein, dieser König wartet auf eine Audienz bei mir zu Hause, wo immer noch Leid und Schmerz das Feld behaupten. Dort ist Jesus, dieser König. Dort will er Einzug halten, dort will er wirken und da will er verändern. Es liegt an mir, ob ich die Tür aufmache oder ihn draußen stehen lasse. Ich bin begeistert und würde Jesus empfangen, auch so wie die Menschen damals. Und hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde. Um dann vielleicht den anderen Ruf hinauszuschreien, kreuzige ihn. Denn das ist geschehen. Und er ist für mich persönlich gekreuzigt worden. Und er ist in den Tod hineingegangen. Aber er ist auferweckt worden zu neuem Leben. Ja, wir stehen vor Ostern, aber für uns ist immer Ostern. Wir leben in der Auferstehung unseres Herrn, der alles vollbracht hat, der diesen Weg zur Macht und zum Ruhm gegangen ist, durch Tod und Leid am Kreuz und im Grab, aber auferstand zu neuem Leben, für das Leben auch für uns. Jesu Weg ist kein gerader und steiler Weg, so wie menschliche Karriere, sondern ein Umweg. Ohne Macht zum wahren Königtum. Ein echter Umweg über das Kreuz zur Herrlichkeit. Ja, er selbst ist dieser Weg, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ist er, der nun auch durch sein Kreuzesopfer zur Herrlichkeit führen kann. Der dich führen kann dorthin. Dort sollst du ankommen. Darum darf ich auch heute immer noch rufen, Hosianna, Herr, hilf und rette, gelobt sei, der da kommt. Wir dürfen heute ganz fröhlich doch diese Psalmen singen und dass wir dem begegnet sind schon, der unser Leben wirklich wahrnimmt und es umgestalten kann. Ein Moderator eines Gottesdienstes am Palmsonntag, der hatte sich mal so versprochen, dass er immer wieder sagte, Psalmsonntag. Da kam auch nicht wieder weg davon. Ich dachte mir, jetzt brauchst du die Überleitung. Und da fiel mir ein, die haben doch damals nicht nur Palmen gewedelt und auf die Straße gelegt, sondern die haben tatsächlich auch Psalmen gesungen. Gerade diesen Psalm 118, man muss den mal ins Leben, ein wunderbarer Psalm. Sie haben gebetet und gesungen, ja, sie haben ihn gelobt und von Herzen auch das volle Lob in dieser Erwartung gehabt, hier ist unser Retter, er hilft uns. Und das ist doch auch, was uns Christen heute ausmacht in diesen Tagen der Passion Jesu, ja, Passion des Leidens und der Trauer. Nein, nicht nur Trauer und Trübsal blasen, sondern Gott loben und preisen für sein Entgegenkommen in unsere menschliche Welt, weil er dort alles vollbracht hat, was notwendig war, damit wir in seine Herrlichkeit kommen können. Er ist schon für uns da und er hilft uns auch auf dem Weg zu diesem Ziel, was er uns vorgelegt hat. Die Herrlichkeit Gottes durch die Auferstehung des Sohnes von Gott. Lasst uns darauf immer wieder blicken und dahin schauen. Und überwinden wir dieses Leid, diese Sorgen, die Nöte, die vielleicht als Pflaster unser Leben noch begleiten. Aber wir dürfen darauf überwinden, zu ihm gelangen. Herr, segne uns. Amen.